Und dazu braucht es Kinder. Johannes, auch ein Kind unserer Gemeinde, ein großes Kind. Oh, ich habe heute keinen, dieses, habt ihr noch das kleine Schaumstoffteil? Dann schnaufe ich nicht so laut. Dann müsst ihr heute mich schnaufen hören. So, warten wir noch einen Moment. Vielleicht leite ich dann schon mal über und die Kindergeschichte baue ich mit ein. Wir haben gerade gesungen, du bist's, dem Ruhm und Ehre gebühret, und Ruhm und Ehre bring ich dir. Du, Herr, hast stets mein Schicksal regieret, und deine Hand war über mir. Während die erste Strophe dieses Liedes noch diesen Lobgesang zum Ausdruck bringt und man meinen könnte, das ist der Lobgesang einer Person, die nichts erlebt hat, der es immer gut geht, bei dem es keine Probleme gibt, bringen alle weiteren Strophen dieses Liedes etwas ganz anderes zum Vorschein. Da heißt es in Strophe 2, wenn Not zu meiner Hütte sich nahte. Oder in Strophe 3, ich sank in Schmerz und Krankheit danieder. Strophe 4, wenn mich der Hass des Feindes betrübte. 5, wenn ich verirrt vom richtigen Pfade. Und so weiter und so fort. Und jetzt können die Kinder mal alle zu mir nach vorne kommen. Aber wir merken schon, dieses Lied, dieses Loblied, ist nicht ein Loblied einer Person, die immer nur Gutes erlebt hat, sondern es ist ein Loblied einer Person, die auch weiß, im Leben gibt es sowohl gute als auch schwere Tage. Super. Auf euch habe ich gewartet, ihr Lieben. Oh. Jetzt, hört ihr mich immer noch übers Mikrofon? Wenn ja, dann schnaufe ich jetzt nicht mehr so laut. Ich versuche lauter zu sprechen. Bin ich noch gut verständlich auch hinten? Nicht mehr so gut? Ich glaube, es wird gerade. Ja, jetzt ist super. Hammer. So, ihr Lieben, wer weiß, aus was für einem Material das hier ist? Ja, fast so Holz. Fass es mal an. Ist es fest? Nicht zu stark biegen. Also ein bisschen beweglich ist es. Weißt du, was das für ein Material ist? Holzgummi, ja tatsächlich, ja, das wäre so eine ganz gute, also ich finde, besser kann man das eigentlich gar nicht beschreiben wie Holzgummi. Ich glaube, schau mal hier, weißt du, wie das heißt? Bist du sicher? Ah, hier, das ist nicht so ähnlich wie einen Korken, sondern das ist Kork. Super, ja. Also, ich habe euch was mitgebracht. Wisst ihr, von welchem Baum das kommt? Der Korkenbaum. Also, man nennt diesen Baum, das ist eine Eichenart, eine Korkeiche. Und diese Korkeiche, die hat eine ganz, ganz dicke Rinde. Die ist ganz dick und die kann geschält werden. Und so eine Korkeiche, die schafft im Lauf ihres Lebens ungefähr 100 bis 200 Kilogramm Kork, und ihr merkt schon, das ist relativ leicht, gell? Das würde super schwimmen, daraus könnte man ein klasse Boot schnitzen. Diese Korkeiche, die bringt und muss geschält werden, ähnlich wie eine Gurke, aber diese Gurkenschalen, die macht man nicht weg, sondern mit dem Kork, den kann man pressen, aus dem kann man super Sachen machen. Wofür ist das da? Wisst ihr das? Habt ihr sowas schon mal gesehen zu Hause? Vielleicht am Mittagstisch manchmal? Gibt es auch aus anderem Material? Ja, ich glaube, das gibt es schon, gell? So ein Untersetzer nennt man das. Was stellt man da drauf? Was meinst du? Brote? Große? Was für große? Ach, Dose. Soße. Ah, sehr gut. Jetzt. Ja, zum Beispiel Soße, genau. Aber auch eine Pfanne, alles, was richtig, richtig heiß ist. Und jetzt muss ich euch mal ein Stück weit erzählen, wo diese Korkeichen wachsen. Momentan, jetzt Ende des Sommers bei uns, gibt es in vielen Ländern ganz große Waldbrände. Momentan in Kalifornien brennt schon wieder der halbe Staat, in vielen anderen Ländern auch so. Und bei so einem Waldbrand, was machen die Tiere? Müssen fliehen, ne? Genau, die fliehen. Was machen die Vögel? Die fliegen auch weg. Denen gefällt der Rauch nicht. Das mögen die nicht. Die sind nicht Raucher. Und was machen, muss man überlegen, was machen, ja, Tiere, Vögel haben wir eigentlich schon fast alles. Aber was machen denn die Bäume? Können die auch weggehen? Mm-mm. Die haben dann ein Problem. Und in diesen ganz besonders heißen Ländern, in den Ländern, bei denen auch auf natürliche Weise immer wieder Feuer entstehen, zum Beispiel durch Blitzschlag, dort gibt es Bäume, die haben sich gegen Feuer etwas zur Wehr zu setzen. Eine davon ist die Korkeiche. Denn die Korkeiche, da kann man nicht nur eine heiße Pfanne draufstellen, sondern die Korkeiche, die überlebt auch, wenn mal ein Waldbrand ist. Die kokelt auch an und wenn das Feuer bis zu den Ästen hochgeht, dann verbrennen auch die Blätter, aber der Baum selber, der wird nicht, der kann weiter austreiben, der hat weiter die Wurzeln und das Feuer brennt ja nur auf der Oberfläche, unten drin nicht. Und weil dann die Oberfläche durch den Kork und durch die Rinde geschützt ist, überlebt er diesen Brand und kann nach dem Brand wieder neue austreiben, neue Blätter austreiben, neue Früchte bringen und überlebt damit auch diese ganz schweren Situationen. Was ich euch mitgeben will, ist Folgendes. Wenn das Leben ja, manchmal total blöd ist, du würdest vielleicht sagen langweilig, stimmt's? Genau. Mhm. Ja, und manchmal noch schlechter als langweilig passiert, so ganz unangenehm, ja, so Sachen, wo du, boah, da willst du am liebsten wegrennen, aber vor manchen Dingen im Leben kann man nicht wegrennen, genauso wie die Korkeiche auch nicht wegrennen kann vor den Flammen. Da will ich euch sagen, dass ihr jemanden an eurer Seite habt, der mit euch durchgeht und euch verspricht, dass euch die Flammen nichts anhaben können. Weder die Flammen, wenn das Feuer kommt, noch die Wasserfluten, wenn das Wasser kommt. Und das ist euer Gott. Der kann für euch Rinde sein. Nicht, dass es kein Feuer gibt im Leben oder kein Wasser, sondern dann, wenn Feuer und Wasser im Leben sind, wenn Sachen sind, die euch nicht gefallen, dann ist er genau mitten bei euch und will euch schützen. Das ist was ganz Praktisches. Das ist keine Theorie. Deswegen denkt dran, wenn ihr mal in eurem Leben was erlebt, wo ihr sagt, oh, das ist ganz blöd. Ganz blöd. Dann denkt dran an diesen Kork, dass an der Stelle Gott mit euch sein will und euch schützen möchte. Und ich glaube, wenn man dann dran denkt, dass man da nicht alleine ist, dann spürt man genauso wie der Baum, dass man tatsächlich von Gott geschützt wird. Und das wünsche ich euch immer wieder aufs Neue. Schön, dass ihr da seid. Gemeinde, was macht ihr, wenn ihr euch kraftlos fühlt? Was macht ihr? Hinsetzen, das ist schon mal gut. Es gibt, ich fahre ja gerne Rennrad und da gibt es einen Spruch. Wenn du nicht rennen musst, dann laufe. Wenn du nicht laufen musst, dann stehe. Wenn du nicht stehen musst, dann sitze. Und wenn du nicht sitzen musst, dann liege. Also es gibt fast nichts Besseres, wenn man so viel dann mal unterwegs ist oder über mehrere Tage auf dem Rennrad mehrere hundert Kilometer und tausende Höhenmeter fährt, als sich einfach nur hinzulegen und die Knochen auszustrecken. Also, was machst du, wenn du dich kraftlos fühlst? Ganz richtig, Manfred, zum Beispiel setzen. Gibt es noch etwas, wo ihr sagt, ja, das mache ich, wenn ich mich kraftlos fühle? Ja. Super. Also, hier der Vorschlag. Ich gehe zum Wort Gottes, such mir einen Bibelvers, der mir Kraft gibt und lese den. Da wäre dieser Vers, wenn auch das Feuer kommt und die Fluten, sie können dir doch nichts anhaben, das wäre so ein Kraftvers, den man dann lesen würde, wo man sagt, Herr, ich will das jetzt erleben. Du versprichst es hier in deinem Wort. Ich möchte es für mich nicht nur annehmen, sondern auch erleben. Super. Was macht ihr noch, wenn ihr euch kraftlos fühlt? Gibt es noch Ideen? Denn ich glaube, wir alle fühlen uns manchmal kraftlos. Das ist eine Erfahrung, die wir doch alle teilen. Beten? Mhm. Genau, beten. An dieser Stelle sich dieser Verbindung bewusst machen. Nicht nur, dass es einen Gott gibt, sondern dass dieser Gott auch was mit mir zu tun hat, weiß, wie es mir geht, keinen Gefallen hat an Krankheit, an Schmerz, an Leid, dass er auch der große Heiland ist, der Heilsbringer ist und ich an dieser Stelle mich ihm zuwende. Ja, gibt es noch etwas? Ja. Super. Mhm. Gott überhaupt auch erstmal seine Sorgen erzählen. Manchmal denkt ihr, na, er weiß doch sowieso, wie es mir geht. Wieso erzählst du ihm trotzdem deine Sorgen? Genau, ich drücke sie Gott in die Hand. Und dabei ist es manchmal ganz, ganz, ganz wichtig, das auch wirklich nochmal auszusprechen. Wirklich Gott hinzugeben, nicht nur zu sagen, er weiß alles, er sieht alles und deswegen brauche ich ja gar nicht mehr sprechen. Nee, ich spreche mit ihm und ich gebe sie ab. Ich nehme sie in den Mund und ich gebe sie ihm hin und ich lasse sie an seinem Kreuz. Super Möglichkeit. Gibt es noch etwas? Ja. Näher, mein Gott, zu dir, oder großer Gott, wir loben dich. Ein Lied singen, etwas, wenn man schon die Kraft hat, ein Loblied zu singen, vielleicht in der Erwartung der Erfüllung dessen, was Gott versprochen hat. Ich nehme das schon vorweg. Das kann einem helfen, genau, Musik, Gesang kann einem unglaublich helfen, weil es spricht in unser Herz, in unsere Emotionen, in den Punkt, wo eigentlich gerade die größte Not dort ist. Wir spüren das, wir fühlen das, Kraftlosigkeit, Antriebslosigkeit, Depression, all das ist ja etwas, was gespürt wird, was gefühlt wird. Da braucht man vielleicht auch mal etwas, was genau dieses Gefühl auch anspricht, wo man dann auch wieder neue Kraft und Trost bekommt. Super Idee. Musik, Gesang. Gibt es noch etwas? Ja, Andrea. Super, danke. Ich hab schon ganz lange darauf gewartet und ich habe so gehofft, dass es kommt. In Gottes Schöpfung gehen, Natur. Kennt ihr Orte, an denen ihr hingehen könnt? Vielleicht irgendeinen Platz, zu dem ihr gehen könnt, wo ihr euch auch hinsetzen könnt, wo ihr einfach merkt, es ist gut hier. Hier komme ich zur Ruhe. Egal wie hektisch gerade mein Alltag ist, egal ob der Haussegen vielleicht gerade schief liegt, egal ob ich mich komplett kraftlos fühle, hier kann ich hingehen, hier habe ich einen Ort, da komme ich wieder zur Ruhe. Dann ist überhaupt erst wieder die Möglichkeit da, mich Gott zuzuwenden, weil manchmal muss man aus dem Trubel rausgehen, damit man irgendwo zur Ruhe kommt und dann kann man auch Gott erst wieder richtig erleben. In die Natur gehen. Super. Eine weitere Möglichkeit ist, und ihr habt es noch nicht genannt, habe ich jemanden übersehen, wenn ihr euch kraftlos fühlt? Ja? Mhm. Mhm. Ein Mensch des Vertrauens, jemanden mit reinzunehmen. Da bist du schon sehr weit. Die meisten Menschen sind, wenn sie sich kraftlos fühlen, erstmal mit sich selbst genug. Da ist erstmal eine gewisse Hürde da, sich dann noch jemand anderem mitzuteilen. Ich glaube, das ist sehr wertvoll. Aber manchmal in dieser Kraftlosigkeit ist ein weiterer Mensch, ein sozialer Kontakt, jemand, von dem man weiß, ja ganz verstehen wir uns ja nie, manchmal noch eine Hürde. Aber wenn man das schafft, wenn man da jemanden kennt, wenn es eine Freundin, einen Freund gibt, bei dem man sich komplett anvertrauen kann, dann hilft das enorm viel. Denn der wiederum kann mit Fürbitte einen Gott vorlegen und so viel bewirken. Denn Jesus sagt, als er den Glauben der Freunde sah, halte er ihn. Also diese Fürbitte kann den Arm Gottes bewegen. Eine ganz wichtige Sache. Mhm. Oh, das habe ich noch nie gemacht. Hier wurde gerade gesagt, einen Brief schreiben an Gott. Und ich möchte vielleicht ganz kurz, danach rufe ich dich auch noch auf, danke, nochmal darauf eingehen mit diesem Brief. Das ist nämlich ein super Gedanke. Die Sache an dem laut Beten ist die, wenn wir nur in Gedanken beten, sind unsere Gedanken so schnell, dass wir gar nicht wirklich mithalten können. Mit unserem Herz, mit unseren Emotionen und so weiter. Wenn wir Dinge aussprechen, dann sind wir schon langsam. Wenn wir Dinge aufschreiben, sind wir noch langsamer. Wir lassen uns Zeit. Und dieses Zeitlassen ist an einer, wenn man sich kraftlos fühlt, eine ganz wichtige Sache. Denn normalerweise hält das Leben ja nicht an. Wir fühlen uns kraftlos, aber alles geht weiter, alles dreht sich immer weiter. Ich muss noch, ich muss noch, ich muss noch. Und ich komme gar nicht zum Atemholen. Und Schreiben ist noch mal langsamer. Da nimmt man sich ganz mal zurück. Super Idee. Ja. Zwei Dinge genannt. Einmal Kinderstimmen in der Nachbarschaft. Vielleicht auch, weil man einfach merkt, okay, es gibt noch mehr. Nicht nur meine Probleme, da ist noch so viel mehr gerade. Vielleicht nehme ich mich ja hier gerade viel zu wichtig oder die Sache viel zu ernst. Oder vielleicht schaue ich gerade nur auf das Problem und habe den Überblick verloren. Und das Zweite, was genannt wurde, war eine Blume. Also mit Gedanken sich um etwas drehen, was wunderschön ist. Das kann auch helfen, bei der eigenen Kraftlosigkeit vielleicht durch dieses Anschauen des Schönen wieder neue Kraft zu bekommen und auch darin letzten Endes dem Schöpfer zu begegnen. Eins fällt mir noch ein. Wie steht es denn mit Essen und Trinken bei Kraftlosigkeit? Vielleicht so ganz naheliegend, gell? Aber wenn ich mich kraftlos fühle, überlege ich erstmal, okay, habe ich getrunken? Jetzt vergesse ich immer, ich bin ganz schlechter Trinker. Zweideutig, aber ja, ich trinke zu wenig Wasser. Und beim Essen bin ich besser, das vergesse ich nie. Irgendwie dieses Gefühl nach Durst, das geht manchmal in den Hintergrund, aber das Gefühl nach Hunger, das ist immer sehr präsent. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber Essen und Trinken als Grundbedürfnis, was wir haben, ist auch ein Weg, aus unserer Kraftlosigkeit herauszugehen. Ich möchte mit euch in eine Geschichte eintauchen, die ungefähr 1000 Jahre vor Christus stattgefunden hat. Und da ich nur einen kleinen Abschnitt dieser Geschichte aus 1. Königebuch Kapitel 19 lese, greife ich ein bisschen mündlich vorweg, was davor geschehen ist, damit wir das, was dort dann passiert, verstehen können. Im 1. Königebuch Kapitel 19 geht es um Elia. Und Elia fühlt sich in diesem Kapitel unglaublich kraftlos. Dabei ist das alles andere als selbstverständlich, denn er hat davor etwas erlebt und erfahren, was eigentlich an kaum zu überbieten ist, an Gottesbeweis. Elia lebt zu einer Zeit, bei dem Könige im Nord- und Südreich regieren, die nicht das tun, was Gott gefällt. Und wenn es das heißt, dass wieder mal ein König lebte, in dem Fall ist das Ahab, der nicht das tut, was Gott gefällt, dann heißt es, sie haben andere Götter gehabt. Da gibt es den Baalskult, dann gibt es den Aschera-Kult, dann gibt es alles mögliche, Fruchtbarkeitsgöttinnen und so weiter und so fort, Tempelprostitution bis Kinderopfer bis andere Sachen, alles mögliche ist dort passiert und weiß man, und das ist etwas, was Gott immer aus dem Land raushaben wollte. Wenn es aber einen König gibt oder einen Pastor gibt, der mitten dort, wo eigentlich was anderes sein sollte, was anderes errichtet, ist die Gefahr groß, dass auch eine Gemeinde letzten Endes oder Teile dieser Gemeinde mitgezogen werden oder in dem Fall hier bei einem König, der das Falsche tut, Teile des Volkes auch mitgenommen werden in diesen Fruchtbarkeitskult. Denn das ist ja verständlich. Die Frage nach Kindern, die Frage nach fetter Ernte, die Frage nach all diesen Dingen waren ja überlebenswichtig. Ein Supermarkt gab es damals noch nicht. Und in dieser Zeit wird Elia zu diesem König geschickt und prophezeit ihm, dass es 3 Jahre nicht mehr regnen wird. Und innerhalb dieser 3 Jahre ist er dann selber weg, wird an einen Bach geführt. Gott ernährt ihn auf wundersame Weise über Raben. Er kümmert sich um ihn und Elia hat allen Grund, Gott als denjenigen wahrzunehmen, der immer da ist. Der lässt ihn nicht im Stich. Selbst als der Bach austrocknet, schickt er ihn weiter und geht mit. Gott ist da, Gott geht mit. Ich bin nicht alleine. Steht eigentlich überall über diesen Propheten geschrieben. Als es dann aber so weit kommt und Elia zu diesem Showdown dieser verschiedenen Götter aufruft, das gesamte Volk auf den Berg Karmel ruft, alle Baalspriester, Aschera-Priester und alle Kultmenschen, die dort mit bestätigt waren, man steht was von 850 Leuten, mit dort nach oben kommen und er dem Volk sagt, jetzt wollen wir mal schauen, welcher Gott es wirklich gibt, welchen Gott es wirklich lohnt, den Glauben an ihn zu haben. Dort erlebt er eine Gottesoffenbarung, die so groß ist, wie ich sie mir gar nicht vorstellen kann. Wenn ich mir das ganz kurz nur vorstelle, wie die davor, diese Baalspriester, angefangen haben mit Beten, ist ja alles gut, aber dann angefangen haben mit Flehen, mit Schreien, mit Ekstase, mit Tanzen, mit Ritzen, mit Selbstkasteiung, und es heißt in dem Vers, dass das Blut an ihnen runterfloss, das ist ja ein Spektakel kaum noch zu überbieten. 850 Leute, stellt euch das mal vor, was muss das gewesen sein? Und ganz anders, Elia, er lässt seinen Graben ziehen, er baut erstmal einen Altar, er lässt seinen Graben ziehen, er macht noch Wasser drüber, dass sich auch kein Blitz von alleine entzünden könnte oder irgendwie sowas. Und er betet und es fällt Feuer vom Himmel. Er erlebt einen Gott auf so unfassbar eindrucksvolle Art, dass wir doch eigentlich meinen müssten, hey, der Kerl, der steht voll im Saft. Der hat überhaupt gar keinen Grund, Schwäche zu fühlen, zu zweifeln und was weiß ich nicht was. Aber die Geschichte lehrt uns etwas anderes. Denn nachdem Elia dieses Feuer, diesen Gottesbeweis erleben durfte und er daraufhin alle Baalspriester tötet, heißt es in 1. Könige Kapitel 19, Vers 1 wie folgt. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er den Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Was heißt es denn, mein Gott, tue mir dies und das? Die Bibel verschweigt uns das hier an dieser Stelle. An dieser Stelle wurden die schlimmsten Flüche genannt. Da wurden ganz grausame Sachen getan. Da wurde gesagt, Gott soll mit mir, ich kann das gar nicht aussprechen. Selbst hier fällt es mir schwer, in der Kirche so grausame Dinge auszusprechen. Und aus demselben Grund, wie ich hier nicht so fluchen möchte und sagen möchte, was Gott mir tun soll, wenn ich nicht dies und das tue, verschweigt uns das die Bibel. Aber ganz klar ist, dass sie hier an der Stelle das Grausamste aussprach, was sie sich vorstellen konnte. Sie sagt Elia im Grunde genommen nichts anderes als, morgen um diese Zeit bist du tot oder ich. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, wer am längeren Hebel sitzt. Wie würden wir erwarten, dass Elia reagiert? Preis den Herrn, denn an ihr soll die Kraft Gottes offenbar werden. Das hat er doch die letzten Jahre erlebt, 3 Jahre Dürre. Ein Gottesbeweis, Feuer vom Himmel. Nein, er hat Angst. Und wir merken, Elia ist ein Mensch, wie ich, wie du. Er hat Angst. Es wird ihm zu viel. Vers 3, da fürchtete er sich und machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. Ich bin nicht besser als meine Väter. Es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Das ist schon fast ein Abschiedsbrief hier. Er lässt seinen Diener zurück, er ist nur noch alleine. Er wendet sich Gott zu, aber er sagt, ich kann nicht mehr. Welche Dinge schieben sich zwischen dich und Gott? Was für scheinbar unüberwindbare Probleme erlebt ihr gerade? Natürlich, da gibt es Krankheit, ganz klar. Da gibt es Suchtprobleme, auch logisch. Da gibt es Kraftlosigkeit, völlige Kraftlosigkeit. Natürlich erleben wir das auch. Dinge, die wir für unüberwindbar halten, wo wir keine Kraft haben. Manchmal, wenn ich das spüre, fange ich an, viele Dinge drumherum zu tun. Das Hauptproblem ist mir zu groß. Also fange ich bei da was an, dann mache ich hier noch was, dann mache ich da noch was und dann gehe ich so drum rum und hoffe, dass ich irgendwann genug erledigt habe, dass ich irgendwann es auch schaffe, das Hauptproblem anzugehen. glaube, das kennen wir alle. Elia wendet sich Gott zu. Er nutzt das, was ihr gesagt habt, Gebet, ihm sich mitteilen, ihm auch zutrauen, dass er das eigene Unverständnis versteht. Und da heißt es hier, Vers 5, und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zu ihm zum zweiten Mal wieder, rührte ihn an und sprach, steh auf und iss. Hier haben wir diesen zweiten Aspekt, Kraftlosigkeit. Manchmal was ganz Einfaches, etwas Gutes tun. Gott tut ihm etwas Gutes, wir können auch uns etwas Gutes tun. Manchmal so etwas Leichtes wie eine Blume anschauen, etwas vielleicht hören, vielleicht ein Musikstück, vielleicht etwas singen, etwas Gutes tun. Für manche ist es auch etwas Besonderes essen, weil sie damit etwas verbinden. Und an der Stelle kann ich mal alle Männer fragen hier unter uns. Erinnert ihr euch noch an bestimmtes Essen, was es bei euch zu Hause gab? So, was ihr mit zu Hause verbindet? Was ihr als Kinder, solange ihr daheim wart, immer hattet? Also ich erinnere mich an solche Dinge. Da wüsste ich ganz genau, oh, ich weiß, wie das schmeckt, ich weiß, wie das riecht. Das wäre für mich so ein etwas Gutes. Unsere Frauen haben es dann manchmal schwer, wenn sie versuchen, so ein bisschen was von dieser Küche mitzunehmen und uns zu geben, weil sie natürlich wollen, dass es uns schmeckt. Und wir kochen natürlich auch als Männer. Ja, denn das ist ja jetzt sehr, sehr altbacken, wenn ihr mich so falsch verstehen würdet, dass es hier nur darum ging, dass nur Frauen kochen würden. Das will ich gar nicht sagen. Bei Elia ist es ein geröstetes Brot. Ich bin mir nicht sicher, aber wenn ich in der Wüste wäre, unter einem Wacholderbusch, dessen Beeren furchtbar sind, wenn ihr da mal, ich hoffe, ihr habt da mal reingebissen, danach hat man wirklich Haare auf den Zähnen, wenn man mit der Zunge drüber geht. Das ist ganz, ganz arg bitter und herb. Aber er bekommt hier ein geröstetes Brot. Es ist nicht einfach nur ein Brot, es ist geröstet. Ich liebe zum Beispiel Toastbrot. Ich esse ganz selten frisches Brot. Ich meine, bei mir muss fast frisches Brot in meinen Toaster, weil ich finde, es schmeckt besser. Also mit diesem gerösteten Brot kann ich voll was anfangen. Ich glaube, das ist köstlich. Ich glaube, das ist super. Und dann steht da noch ein Krug, ein ganzer Krug von frischem Wasser. Den habe ich jetzt gerade nicht. Ah, so ein richtiger Krug, das ist fantastisch. Gott kümmert sich. Und dann heißt es hier noch, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Gott gebraucht ihn auch. Er schenkt Aufgabe. Und das ist etwas, was uns Menschen auch wichtig ist. Elia dachte, seine Zeit ist vorbei. Ich bin allein übrig geblieben, sagt er dann. Und Gott sagt, nein, geh, du hast eine Aufgabe. Es gibt einen Sinn, es gibt einen Zweck, es gibt ein Wofür bei der Frage des Lebens. Und daraufhin heißt es einfach nur, und er stand auf, aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. 40 Tage und 40 Nächte. Wo hat der denn auf einmal die Kraft hergenommen? Ich glaube, wenn Gott uns Brot gibt und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens und er schenkt sich uns, dann kann das, wenn wir das realisieren, unfassbar große Kraft auslösen. Und wenn Gott uns sagt, gehe, ich gebe dir ein Ziel und er spricht uns an, das kann das selbst den Müden unfassbar große Kraft geben. Elia geht 40 Tage, 40 Nächte. Und wenn ihr euch daran erinnert, das kommt in der Bibel öfters vor. Erinnert ihr euch noch an irgendwelche anderen 40 Tage, 40 Nächte? Gibt's da was? Klingelt da was? Ja? Jesus in der Wüste, 40 Tage, 40 Nächte, bevor er versucht wird. Haben wir das noch irgendwo anders? Ja, hier? Ah, das war hinter dir. Was hast du gesagt? Mose, genau. Was hat denn Mose gemacht, 40 Tage? Bingo. Mose war 40 Tage auf dem Berg, hatte Gemeinschaft mit Gott, der brennende Dornbusch, Sinai. Und später heißt es, dass diese Gesetzesübergabe, die Tafeln, da wird auch später der Berg Horeb genannt. Und hier ist auch vom Berg Horeb die Rede. Das heißt, wir merken hier, dieser Horeb kann auch zu einem Ort der Gottesbegegnung werden. Gibt es noch irgendwelche 40 Tage? Gibt es noch Kundschafter? Gibt schon noch ein paar Sachen. Kann man mal studieren. Die Sache ist die, bei der Auslegung gibt es einige, die sagen, es müssen gar nicht literal 40 Tage, 40 Nächte sein, sondern es ist eine sehr lange Zeit. Wenn ihr mal versuchen würdet, 40 Tage und 40 Nächte zu laufen oder 40 Tage zu fasten, es ist eine sehr lange Zeit. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, nachvollziehen können. Sehr lange Zeit kämpfen, sehr lange Zeit hoffen, sehr lange Zeit beten und zu erleben, dass sich nicht so schnell etwas ändert. Ich glaube, das ist wieder etwas, wo wir merken, ja, das kenne ich. Die 40 Tage, 40 Nächte, wenn wir die mal als sehr lange Zeit nehmen, dann können wir wieder andocken. Dann wissen wir wieder, ich bete schon ganz lange für und dann wissen wir, was da kommt. Elia läuft sehr lange Zeit und er kommt an den Berg Horeb. Und weil es gerade gesagt wurde, Mose erlebt dort Gott und das Volk erlebt dort auch Gott, aber mit Blitz und Donner und mit Feuer. Und sie sagen zu Mose, mach du mal das mit Gott. Ja, sprich du mit ihm, nicht wir, wir haben Angst um unser Leben, deswegen mach du das. Und das wird nochmal interessant, wenn es darum geht, wie Elia letztendlich Gott erlebt. Vers 9. Elia ist an diesem Berg Horeb. Und dann heißt es, und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben. Ich bin allein. Der Mann Gottes fühlt sich allein. Und tatsächlich, wenn man in den Kapiteln vorher liest, dann lesen wir davon, dass Propheten umgebracht wurden. Wir lesen davon, dass es ihnen wirklich an den Kragen ging, dass viele davon umgebracht wurden. Er fühlt sich allein. Die Aufgabe ist zu groß. Wir haben heute Morgen darüber gesprochen, dass manche Aufgaben geteilt werden müssen, weil sie alleine nicht zu schaffen sind. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Das ist Vers 10. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Auch ich soll also sterben. Vers 11. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Wollen wir da mal ganz kurz innehalten? Ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach. Können wir uns das vorstellen? Ist doch gewaltig. Wer ist nachts schon mal draußen auf den Bergen gewesen? Hände hoch. Ja, ein paar von uns sind es. Wer hat schon mal im Gebirge draußen Sturm erlebt? Ja, ein paar sind es immer noch. Ich glaube, ihr werdet es auch nicht vergessen, oder? Und wer hat schon mal einen Felsabgang erlebt im Gebirge? Dass an ihm vorbei riesig große Felsen stürzen. Wer hat schon mal einen Lawinenabgang erlebt, direkt nebendran? Wenigstens, ja, schau. Das wirst du auch nicht vergessen, oder? Ich glaube, wenn ich erleben würde, dass so ein Sturm um mich rum ist, dass Felsen zerbrechen und Berge zerrissen werden, ich glaube, das ist doch kaum noch zu toppen. Ich glaube, an der Stelle würde ich mich hinknien und sagen, okay Gott, tut mir leid. Aber es heißt hier, der Herr war nicht im Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben. Wer hat schon mal ein Erdbeben erlebt? Ihr auch, okay. Ich habe noch kein Erdbeben erlebt, aber ich war mal in einem Land, was sehr erdbebengeplagt ist, in Nepal. Und ich habe gesehen, wie dort einige dieser Häuser, die bauen dort alle ein bisschen Schäps, das sind immer so Stelzen, dann kommt eine große Betonplatte, dann kommen wieder Stelzen, Betonplatte. Und wenn dort ein Erdbeben passiert, dann was passiert dann? Die Stelzen kollabieren und wie Pfannkuchen gehen diese Etagen aufeinander nieder. Ich kann mir vorstellen, ein Erdbeben würde mich unglaublich mitnehmen. Auch darin könnte man doch Gott erkennen, seine Ehrfurcht, seine Größe, seine Macht. Aber es heißt auch hier, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Hat es bei jemandem von euch schon mal gebrannt? Ja. Oh ja, stimmt. Auch. Also ich kann mir das auch kaum vorstellen. Meine Mutter hat mit brandverletzten Kindern gearbeitet und hat uns immer einen unglaublichen Respekt vor heißen Dingen eingeflößt. Sowohl Flüssigkeiten, Verbrühungen als auch Feuer. Mir ist das irgendwie so in mir übergegangen, dass ich einen großen Respekt davor habe. Also wenn, dann springe ich mal kurz übers Feuer hinweg, aber das ist auch das Maximale. Ansonsten, ich zünde nicht gerne, ich mache das nicht. Da habe ich einen großen Respekt. Im Feuer könnte man doch auch Gott begegnen. Es gab die Feuersäule, wir erinnern uns dran. Ja, Gott ist auch im Feuer zu finden. Aber es heißt ja, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach: Ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn Israel hat den Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Elia ist immer noch mit sich beschäftigt. Aber was mich hier begeistert, ist die Tatsache, dass Gott ganz anders ist. Gott ist ganz anders. Anders, als ich ihn mir vorstelle. Anders, als zu erwarten war. Denken wir dran, Horeb, Mose, die Leute, das Volk, sie wollten nichts mit ihm zu tun haben. Sie haben das Donnern, das Blitzen, das Feuer und alles Mögliche gehört. Aber Gott ist anders. Trauen wir Gott auch zu, dass er anders ist, als wir ihn uns vorstellen? Dass er anders ist? Dass er nicht derjenige ist, der immer nur mit dem Zeigefinger dort oben steht, auf uns runterguckt und eigentlich nur damit beschäftigt ist, was wir falsch gemacht haben? Trauen wir zu, dass er viel größer ist? Viel größer? Dass er nicht danach sucht, die Fehler in unserem Leben zu entdecken? Auch wenn wir im Gebet ganz oft mit unseren Fehlern konfrontiert zu ihm kommen und bei manchen von uns im Gebetsleben vielleicht die eigene Unvollkommenheit zum größten Teil einnimmt, trauen wir trotzdem zu, dass Gott ganz anders ist, dass er Freude hat, dass er dich sieht, sein geliebtes Kind, dir in deinem Leben, in deiner Entwicklung, in deinem nächsten Schritt behilflich sein möchte, sich um dich kümmert. An der Stelle, wo du denkst, du bist allein, für geröstetes Brot und Wasser sorgt. Oder vielleicht an der Stelle, wo du denkst, du bist allein, in Vers 18 sagt es dann, 7000 Leute übrig bleiben lässt, die das Knie auch nicht gebeugt haben und auch nicht angebetet haben, die anderen Götter. Ihr seid nicht allein. Ich bin nicht allein. Wir mögen uns manchmal allein fühlen, aber wir sind es nicht. Gott weiß, wie es Elia geht. Er kommt zu ihm in einem stillen, sanften Sausen. Das ermöglicht es Elia, rauszugehen, sich Gott zu nahen, ihm entgegenzugehen, aus der Höhle weg. Das geht nur bei einem Gottesbild, wo ich ihm viel zutraue und weiß, dass er mich liebt. Denn wenn wir in einer Depression sind, dann ist es doch so, dass wir uns meistens so fühlen, als könnten wir nichts an der Situation ändern. Völlig aussichtslos, festgefahren, kein Ausweg, kraftlos, antriebslos, freudlos, verloren. Und wenn wir dann in Gott nur denjenigen sähen, der das sehen würde und dann auch noch sagen würde, wieso bist du so? Wieso kannst du nicht? Wieso tust du nur? Das wissen wir doch alles schon selber. Das weiß ich doch alles selber schon. Meine Schuld ist mir bewusst. Aber Gott hat eine andere Seite. Er ist noch so viel anders. Auch noch anders, als ich es sagen kann. Er ist größer. Selbst bei Jesus heißt es im Johannesevangelium, dass Jesus beim guten Hirten sagt, niemand hat mich gezwungen, dass ich mein Leben lasse. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Ich tue es freiwillig. Diese Freiwilligkeit Gottes für diese Schafe, für uns, die ist etwas, was wir uns im Bewusstsein halten sollten. Denn er tut es noch bevor wir rein vor ihm stehen könnten oder unsere Schuld losbekommen könnten. Er tut es für die Menschheit, die in Schuld verstrickt ist und nicht anders kann. Ich will die Geschichte zu Ende bringen. Elia wird in dieser Folge dieser Gottesbegegnung von Gott erneut beauftragt. Gott beruft Elisa zum Nachfolger Elias. Elia wird noch ein König sein, er wird noch Wunder erleben und auch Wunder tun. Aber manchmal ist es auch gut, dass man weiß, okay, es gibt da auch jemanden neben mir. Es gibt noch jemanden, der hilft mit. Es gibt einen Nachfolger. Ich bin nicht das Ende. Ich muss auch gar nicht alles schaffen. Eine Aufgabe, die zu groß ist, als dass ich sie bewältigen könnte, muss auch noch nicht von mir bewältigt werden. Gott hat auch noch andere Wege, andere Möglichkeiten, andere Menschen, mit denen er arbeiten kann. Und das wird ja nicht Elia angelastet. Im Gegenteil, Elia erfährt, dass Gott ihn entrückt. Er wird von Gott aufgenommen in den Himmel. Das ist viel mehr, als alle anderen erlebt haben. Hier macht Gott Elia keinen Vorwurf. Elia erlebt, dass Gott mit ihm ist, dass er gesehen wird, dass er gehört wird, dass Gott weiß, wie er sich fühlt und dass Gott auch ihm hilft in seiner Schwachheit. Nicht dadurch, dass er alles schafft, sondern dass er ihm jemand zur Seite stellt. Manchmal eine Freundin oder ein Freund, dem man sich anvertrauen kann und merkt, da kann uns jemand helfen. Denn meine Schwäche muss nicht deine Schwäche sein. Und dann kann ich mich an dich wenden und du kannst mir helfen, weil du nachvollziehen kannst, wie es mir geht und mir helfen kannst. Ich wünsche uns, dass wir aus dieser Geschichte mitnehmen, dass Gott anders ist. Größer, besser, viel besser. Dass er uns Kraft geben möchte. Dass er in unserer aussichtslosen Situation uns helfen möchte. Manchmal vielleicht über so ganz einfache Dinge wie was zu essen oder auch andere Menschen. Und dass wir dann erleben, dass Gott uns Frieden schenkt. Und dass Gott derjenige ist, der letzten Endes dazu führt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Er hat Elia angenommen. Er will uns annehmen. Wir sollen ein Stück weit Elia sein. Und das bedeutet, die eigene Schwachheit zu kennen, zu akzeptieren, sie Gott zu übergeben und ihm zuzutrauen, dass er trotz meiner Schwachheit Großes erreichen kann. In meinem Leben und miteinander. Darin führe uns unser Gott. Amen.